Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Guten Abend. Gibt es toxisches Sponsoring? Kulturschaffende kritisieren eine Leipziger Ausstellung, die hauptsächlich vom US-amerikanischen Unternehmen Palantir finanziert wurde. Weltpremiere in Brüssel. Susanne Kennedys Stück Angela, A Strange Loop, eröffnet das Kunsten des Arts Festival. Schnittstelle für Ost- und Westkunst. Wir schauen auf die Anfänge der Leipziger Galerie für zeitgenössische Kunst und ihre heutige klimaneutrale Ausstellungspraxis. In Leipzig wurde am 19. April in den Pittlerwerken eine Ausstellung über digitale Kunst seit 1859 eröffnet. Man stutzt erst einmal, schließlich war das 19. Jahrhundert völlig analog. Finanziert wurde die Show Dimensions mit 60 Kunstwerken zu einem großen Teil durch das US-amerikanische Unternehmen Palantir. Auch die Telekom hat sich an den Kosten beteiligt. Palantir gehört dem für seine rechtslibertären Positionen bekannten Tech-Giganten Peter Thiel. Thiel bzw. seine Firma standen in der Kritik, weil die Trump-Regierung die Palantir-Software nutzte, um minderjährige Migranten zu tracken. In Hessen und Bayern wurde der Polizei verboten, mit Palantir-Software zu arbeiten. Mehrere hundert Persönlichkeiten aus dem Kunst- und Kulturbetrieb empfinden das Sponsern der Dimensions-Ausstellung als toxisch. Sie haben einen offenen Brief an die Stadt Leipzig und die sächsische Landesregierung gerichtet. Kolja Reichert ist Präsident des Kritikerverbandes EIKA. Er hat den Brief mit unterzeichnet. Guten Abend, Herr Reichert.
Guten Abend, Frau Brinkmann.
Der Vorwurf lautet, es würde Artwashing betrieben, also moralische Reinwaschung durch Kunstförderung. Was passt Ihnen nicht am Zustandekommen dieser Ausstellung?
Also gegen die Ausrichtung einer Ausstellung in einer angemieteten Immobilie durch private Veranstalterinnen, in dem Fall die Stiftung Kunst und Kultur aus Bonn unter ihrem Vorsitzenden Walter Smerling, da kann man erstmal nicht viel dagegen machen und nicht viel dagegen sagen. Worauf man immer schauen muss bei Projekten, die Herr Smerling einfädelt, ist, wie ist dort öffentliches Geld involviert, aber auch, wie ist dort politische Autorität involviert. Wir haben es hier zu tun mit einem Zusammentreffen eines Konzerns von einem autoritär-libertären Inhaber, Peter Thiel, der sagt, Freiheit und Demokratie schließen einander aus. Der Konzern stellt Software zur Verfügung, die Grundrechte unterläuft und deshalb aus guten Gründen vom Verfassungsgericht vorerst gestoppt wurde. Dieser Konzern tritt jetzt auf als Sponsor einer Kunstausstellung. Und was hier auch im Eröffnungspanel präsentiert wurde, war ein Nachdenken über die Rolle des Menschen, seine Möglichkeiten und ein neues experimentelles Verhältnis zur Zukunft. Also alles, wofür Kunst so verwendet wird. Also was ich mir wünschen würde, ist, dass wenn sich Politiker öffentlich zusammen mit einem CEO von einem Unternehmen wie Palantir, also in dem Fall Alex Karp, wenn Sigmar Gabriel sich mit Alex Karp zusammen auf ein Panel setzt, oder wenn der sächsische Ministerpräsident zur Eröffnung kommt, dass man irgendeiner Art hört, wie sich Politiker verhalten zu Themen wie Bürgerrechten und Überwachung. Also gerade in einer Stadt wie Leipzig, das fand ich in einem offenen Brief auch so schön formuliert, dass Leipzig eben die Stasi-Zentrale beheimatet hat und dass hier die Erinnerung einfach sehr stark ist an Überwachung. Also hier wird jetzt von Politikern eine Veranstaltung legitimiert, deren Hauptsponsor Überwachungssoftware verkauft. Und dazu noch mit Unterstützung eines Konzerns, der mal Staatskonzern war und immer noch in einem Drittel in den Händen des Staates ist, nämlich der Telekom. Und diese politischen Fragen, die dahinter stehen, werden null verhandelt. Ja, stattdessen wird quasi dieser Macht dieses Konzerns die Tür geöffnet. Und da zeigt sich mal wieder so ein wirklich himmelschreiendes Unverständnis, ein Desinteresse, geradezu eine Herablassung gegenüber bildender Kunst, der Art, wie bildende Künstlerinnen und Künstler arbeiten, wie sie sich täglich abmühen müssen mit allen möglichen Vorgaben, Anträge schreiben, wie genau eigentlich das Geld geregelt ist, das öffentlich in Kunst fließt. Wenn jemand wie Herr Smerling kommt und es schafft, Kunstmarktakteure und Politiker zusammenzubringen, dann ist vor allem in der SPD immer sofort die Türe offen. Alle kommen zur Eröffnung und es sind dann immer Künstlerinnen und Künstler, die hinterherkommen und eigentlich so ganz normale Verfahrensfragen stellen. ganz demokratische, verwalterische Verfahrensfragen stellen.
Und es sieht ja fast so aus, als müssten Sie sich dafür entschuldigen, weil Sie Walter Smerling erwähnten. Der ist einem noch in Erinnerung, weil er für die Berliner Ausstellung Diversity United sehr viel öffentliche Fördermittel bekam und die Politik hat ihm nicht auf die Finger geschaut. Da gab es weder eine Ausschreibung noch eine Jury und man war sehr stolz darauf, dass Wladimir Putin als Schirmherr für den Ableger der Ausstellung in Moskau gewonnen werden konnte. Aber zurück zum offenen Brief. Charlotte Eifler ist eine der Initiatorinnen. Wir hören sie hier.
Also wir kritisieren einfach, dass Ausstellungen, die eine entpolitisierte Geschichtsschreibung betreiben, nicht kritisch angeschaut werden. Und wir fordern das Entwickeln ethischer Leitlinien zur Förderung von Kunstausstellungen.
Ist diese Forderung von ethischen Leitlinien für Sie, Kolja Reichert, auch zwingend geboten?
Nein, ich würde keine ethischen Leitlinien fordern, weil Ethik klingt so sehr nach Moral. Mit Moral kommt man hier quasi nur mittelbar weit. Mit Moral kann man öffentliche Aufmerksamkeit erzeugen. Was man braucht, ist eine ganz normale Verfolgung politischer Verfahren. Also Transparenz, Wettbewerb. Das ist jetzt sozusagen hier bei der Ausstellung in Leipzig, da hat der Smerling ja klugerweise auf direktes öffentliches Geld verzichtet. Bei der Telekom ist immerhin noch ein Drittel öffentliches Geld dabei. Aber bei einem anderen Projekt, was gleichzeitig bekannt wurde, ist eine Menge öffentliches Geld drin. Da hat der Bundestag im Dezember 2020 Mittel bewilligt, die dafür sorgen, dass Herr Smerling mit seinen Kunstmarktkontakten für die nächsten 10 Jahre der Alleinlieferant ist für öffentliche Kunst in Bahnhöfen in Deutschland. Das muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen, ja? Dass es möglich ist, ohne jeden Wettbewerb, ohne jede Fachjury, ohne jede Transparenz und Überprüfung Bahnhöfe zu besticken auf 10 Jahre hin, wo noch 2009 der vorige Vorstandsvorsitzende dem Verband Bildender Künstler in Berlin bescheinigt hat, dass er sicherstellen wird, dass Kunstaufträge der Bahn nur noch mit Wettbewerb vergeben werden. Das heißt, man braucht überhaupt keine ethischen Prinzipien. Man braucht natürlich immer eine Diskussion darüber, welche Rolle Kunst hat, welche Rolle Technologie hat und so weiter. Das sind ethische Fragen. Aber in der täglichen Politik, das, worauf Künstler auch pochen können, sind einfach nur die Verfahren, die über Jahrhunderte entwickelt wurden, die selbstverständlich sind und wo man von Politikerinnen und Politikern erwarten kann, dass die auch befolgt werden.
Dann geht es jetzt darum, die Politik in die Pflicht zu nehmen. Und dann ist es vielleicht nicht getan mit einem offenen Brief.
Nee, der offene Brief hat im Grunde verschiedene Adressatinnen und Adressaten. Also er wendet sich gegen diese Ausstellung. Da ist jeder frei, die zu besuchen oder nicht. Der Brief wendet sich aber gewissermaßen ja auch gegen die Stadt Leipzig, die, weil er so ins Verhältnis stellt, das Geld, was privat in dieser Ausstellung floss und wie viel Leipzig der freien Szene, das ist ein niedriger sechsstelliger Betrag im Jahr, gibt. Also da leiten sich verschiedene Forderungen ab. Die Stadt Leipzig kann natürlich immer überdenken, ob sie mehr Förderung für freie Kunst macht. Das ist allgemein und das zeigt Palantir eben auch, davon kann man lernen. Kunst ist meistens eine sehr günstige und sehr nachhaltige Investition. Sie wird übrigens noch nachhaltiger, und das kann man der Stadt Leipzig auch antragen, wenn man dazu noch Stipendien oder Preise für Kunstkritik einrichtet, weil dann nämlich diese immer größer werdende Kluft zwischen Politikern und Künstlern, aber auch zwischen breiter Gesellschaft und Künstlern sich schließen lässt und sich die Investitionen vervielfachen lassen. Aber der Brief fordert natürlich auch von allen politischen Amtsträgerinnen und Trägern in Deutschland eine Sensibilität ein, gegenüber dem, was mit einem Unternehmen wie Palantir so einschleicht und einfach in täglichen Routinen, in einer Art von Beratertätigkeit, in so einer Selbstverständlichwerdung von der Zusammenarbeit zwischen Behörden und einem Unternehmen wie Palantir, was sich da einschleicht, dass man sich da dagegen stellt. Insofern im besten Fall hat diese Ausstellung die Öffentlichkeit geschafft für Palantir, die sie schaffen wollte, aber in einem Sinne, der eher Richtung Grundrechte und der Freiheit aller und geregelter demokratischer Entscheidungsfindungen läuft.
Kolja Reichert, Präsident des Kritikerverbandes EIKA, Mitunterzeichner des offenen Briefes gegen Artwashing und Autor des Buches »Kann ich das auch? 50 Fragen an die Kunst«. Herr Reichert, vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen, Frau Brinkmann.
Seit ein paar Jahren entwirft die Theaterregisseurin Susanne Kennedy zusammen mit dem Visual Designer Markus Selk Stücke. Sie spielen mit der physisch präsenten Wirklichkeit und virtuell erzeugten Welten. Posthumanistisch wird ihr Theater genannt. Die Schauspieler bewegen die Lippen zuvor aufgenommener Sprache und scheinen wie Zombies eine Existenz nachzuspielen, die schon vergangen ist. Auch der Titel in Susanne Kennedys neuem Werk deutet auf einen Seinzustand irgendwo zwischen menschlichem und künstlichem Leben hin. Eberhard Spreng kommt aus dem Théâtre National de Wallonie-Bruxelles, wo Angela A Strange Loop uraufgeführt wurde. Gleichzeitig war es das Eröffnungsstück des Kunstenfestival des Arts. Herr Spreng, das Wort Loop deutet ja schon an, dass jemand in der Zeitschleife hängt und nicht herausfindet. Aber fangen wir besser mit der Protagonistin an. Was für eine Frauenfigur ist Angela?
Ja, das ist eine relativ junge Frau. Ixchel Mendoza Hernandez spielt sie ganz wunderbar. Es ist eine Frau, die ein gesundheitliches Problem hat. Da hat sich Susanne Kennedy ein bisschen inspirieren lassen von den Meldungen, die wir von Long Covid haben, die vor allem, so berichtete sie in einem Interview, Frauen betreffen. Und auch diese Angela hat eine merkwürdige chronische Krankheit, über die sie einer Gruppe von Followern auf TikTok jeweils auch Neuigkeiten gibt und Nachrichten gibt. Und sie wird auch an dieser Krankheit eines Tages wirklich sterben. Das ist also sozusagen unsere relativ einfache narrative Ebene, die wir am Anfang erst einmal sehen. Aber wir wissen ja von Susanne Kennedy, dass sie ihre Arbeiten immer auf ganz verschiedenen ästhetischen und dramaturgischen Ebenen baut. Wir können von ihr ja grundsätzlich kein simpel erzähltes Theater erwarten, sondern es sind ja eigentlich sehr, sehr stark auch spirituell und mythologisch überhöhte Inszenierungen, ja quasi theatrale Installationen. Also eine zweite Ebene ist nicht nur sie selbst, ist sozusagen in Gefahr der Sterblichkeit mit den Fragen von einerseits Sterblichkeit, andererseits von Neugeburt, da kommen wir gleich zu, sondern auch die Welt, in der sie lebt, ist merkwürdig brüchig. Wir sehen eine wunderschöne Küchenzeile in einem wie ein Triptychon aufgebauten Dekor, das sozusagen vor allem drei Paneele hat, zentralperspektivisch mit dem Blick auf die Küchenzeile und denken, na, da ist doch ein Stück Realität in dieser doch sehr stark von Videoprojektionen geprägten Bühne und sehen plötzlich am Ende der ersten Szene, dass diese Küchenzeile unscharf wird und auch anfängt sich zu bewegen. Also das, was wir für physische Wirklichkeit hielten, war auch schon eine Vorstellung bzw. eine rein virtuelle. Das heißt, nicht nur Angela selbst ist an einem großen Transformationsprozess, auch ihre Welt ist eine instabile, ständig sich verändernde. In diese Welt hinein kommen dann immer wieder ihre Mutter und ein Freund und eine Freundin, kommunizieren mit ihr. Wir erleben ihren Untergang, ihren Niedergang. Sie erliegt ihrer Krankheit, stirbt. Ja, und dann fängt der zweite Teil dieser in einer Trilogie sozusagen organisierten Aufführung an, die ein bisschen der alchemistischen Farbenlehre von Schwarz, Weiß und Rot folgt. Nigredo, Albardo und Rubardo heißen die drei Teile der Trilogie. Ja, und dann stirbt sie und taucht wieder auf, betritt diesen Raum wieder, in dem Mutter und Freunde trauern und wird ganz merkwürdig empfangen. Natürlich, wenn wir Menschen um einen Menschen trauern, der plötzlich wiederkommt, dann kann man ihm ja eigentlich nur das Leben übel nehmen, weil man überhaupt nicht versteht, wo er jetzt herkommt. Also das sind sehr, sehr rätselhafte Gedankenspiele und natürlich auch wieder in einer Ästhetik, wie wir sie kennen, mit eingespielten Ton, zu dem die Figuren die Lippen bewegen, was sehr schöne spielerische Elemente auch entwickelt. Ja, und dann, um das zu vollenden, um diesen quasi Wiedergeburtsgedanken, den sie auch in einer früheren Produktion schon entwickelt hatte, zu vollenden, gibt es dann so eine Art Selbstgeburt. Das heißt, sie selbst, die Tote, gebärt dann später noch einmal sich selbst. Das ist so eine Art oraler Geburt. Und ihre Mutter, und da haben wir dann eine ganz matrilineare Entwicklung, die Mutter nimmt dann auch dieses Neugeborene, die Angela, die sich selbst sozusagen neu ins Leben zurückgebracht hat, in den Arm. Und wir haben da ein ganz klassisches Bild für die Vererbung, die Geburt, die Wiedergeburt, das Leben, das von Frau zu Frau weitergegeben wird.
Das hat ja doch auch etwas sehr Spirituelles. Wie ist denn dieses Gesamtkunstwert, ich nenne es mal so, aus Bühne, aus Video, Text, Performance beim Publikum in Brüssel angekommen?
Recht gut. Ich musste relativ schnell aus dem Saal eilen, um zu unserem Gespräch zu kommen. Aber ich habe da schon auch eine ziemlich begeisterte Publikum gehört, empfunden zumindest beim Rausgehen. Ich denke auch, das Kunstfestival des Arts, was im letzten Jahr unter neuer Leitung ohnehin sehr, sehr stark auf der performativen Ebene war, mit sehr vielen kleinen Produktionen, hat jetzt also dieses experimentelle, performative dann auch nochmal mit so einer großen Regiehandschrift von Susanne Kennedy, die hier bei diesem Festival noch völlig unbekannt war. Und das Publikum war darüber schon einigermaßen begeistert und erfreut über das, was es da gesehen hat.
Und Sie auch?
Ja, ich finde es ein bisschen ambivalent. Ich weiß nicht, ob ich so glücklich bin mit dieser, sagen wir mal, metaphysischen oder religiösen Vorstellung, die da zwischen physischer Wirklichkeit im Leben und seiner virtuellen Widerspiegelung entwickelt werden soll. Ich bin nicht ganz sicher, dass wir wirklich wissen, Susanne Kennedy ist mit Sicherheit hohe Priesterin in einem Tempel, von dem wir aber nicht so ganz genau wissen, welcher Göttin oder welchem Gott er eigentlich geweiht ist. Also diese Suche zwischen physischer und virtueller Wirklichkeit eine neue Metaphysik, einen neuen Mythos zu begründen, erschließt sich mir eigentlich seit einigen Jahren bei Susanne Kennedy nicht wirklich. Es ist nur eben halt immer eine große Freude, dieser auch künstlerisch und kunsthandwerklich und handwerklich perfekt ausgearbeiteten Maschine zuzuschauen.
Angela, A Strange Loop von Susanne Kennedy und Markus Sell geht nach der Brüsseler Weltpremiere auf Tournee. Nächste Stationen sind Wien, Amsterdam und Paris. Eberhard Spreng hat uns seine Eindrücke geschildert. Dafür besten Dank.
Sehr gerne.
Und an dieser Stelle gleich noch der Hinweis, dass wir Fazit morgen live aus dem Haus der Berliner Festspiele senden. Susanne Burkhardt und André Mumot sind dabei, wenn das Theatertreffen eröffnet wird. Gäste der Sendung sind unter anderem Philipp Stölzl, Florentina Holzinger, Edgar Selge, die Performerin Jana Schostak und der Leiter des Theatertreffens. Wir haben zu Beginn der Sendung über den Vorwurf gesprochen, dass sich Konzerne mittels Kunstförderung versuchen, ein weltoffenes, demokratisches Image zu verschaffen. Das jüngste Beispiel eines solchen Versuchs bietet die in Leipzig durch den Unternehmer Peter Thiel gesponserte Ausstellung Dimensions, und der Protest dagegen ist groß. Wir kommen jetzt noch einmal zurück nach Leipzig, wo die Galerie für zeitgenössische Kunst ihren Sitz hat. Sie ist bis heute die einzige Museumsneugründung für Gegenwartskunst in Ostdeutschland und feiert morgen das 25-jährige Jubiläum der ersten Sammlungspräsentation. Franziska Sojom, die 2018 den Deutschen Pavillon auf der Biennale in Venedig kuratiert hat, leitet die Galerie für zeitgenössische Kunst seit mehr als 10 Jahren. Guten Abend, Frau Sojom.
Guten Abend.
Begründet wurde die Galerie von dem Kunstwissenschaftler Klaus Werner. Er wollte die unangepasste ostdeutsche Kunstszene der späten 1980er und der Wendejahre mit Westkünstlern zusammenbringen. War die Galerie der bestmögliche Begegnungsort für Künstler aus dem Westen und Kollegen, Kolleginnen aus früheren sowjetischen Republiken und aus Ländern wie Bulgarien, Slowenien und Tschechien?
Also wenn man heute die Briefe und Eröffnungsreden von Klaus Werner liest, dann sprühen diese Reden und Texte vor Optimismus. Er wusste, dass sich sehr vieles ändern wird und sich auch sehr vieles ändern muss, wie Gesellschaft, Politik, auch Wirtschaft gestaltet ist. Und seine Idee war, in Leipzig ein Stiftermuseum für internationale und aktuelle Kunst zu schaffen, um auch diesen grundlegenden Wandel, um diese Transformationsprozesse mit Mitteln der zeitgenössischen Kunst zu begleiten. Die Gründungsgeschichte beginnt im Sommer 1989, als der Kulturkreis im Bund Deutscher Industrie einen Ausflug nach Leipzig machte und hier unter anderem Klaus Werner traf. Und wenige Monate später rückte dann diese Idee des Stiftermuseums in Leipzig auch in die Nähe von Machbarkeit und bekam so viel Unterstützung, so viel Elan, dass dieses wunderbare Haus entstehen konnte.
Ist die Galerie dann bis heute ein Ort, der, ja, sagen wir mal, als Schnittstelle fungiert zwischen ost- und westeuropäischer Perspektive auf die Kunst nach dem Zweiten Weltkrieg in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bis heute natürlich?
Klaus Werner gründete das Museum und arbeitete zunächst ohne Ausstellungshäuser und war dann von 1998 bis 2001 Direktor der GFZK in der GFZK Villa, die vor 25 Jahren eröffnete. Und seine Nachfolgerin Barbara Steiner, die dann das Haus bis 2011 leitete, hat sich sehr eingehend damit befasst, wie kulturelle Hegemonien entstehen, warum Kunstproduktion in bestimmten Regionen der Welt als wichtiger erachtet wird, warum das präsenter ist, warum die sogenannte westliche Kunst so wichtig ist für diesen Kanon, und hat versucht, in Projekten wie etwa kulturelle Territorien diese Verhältnisse zu verändern und überhaupt auch eine Vorstellung zu geben davon, wie divers auch in den sogenannten post-sowjetischen Ländern und in den ehemaligen sowjetischen Republiken gearbeitet wurde. Nun zeigt sich aber auch, dass der Fokus auf Europa allein gar nicht ausreichend ist, beziehungsweise gar nicht zeitgemäß ist, denn Globalisierungsprozesse haben ja auch schon viel früher als 89 eingesetzt. Deswegen versuchen wir, von lokalen Geschichten ausgehend auch globale Zusammenhänge zu erzählen, etwa wenn wir zur Geschichte von Gast- und Vertragsarbeiterinnen in der DDR erzählen, mittels der Kunst, etwa in Zusammenarbeit mit der Künstlerin Sung Thieu. Wenn es also darum geht, wie Menschen aus anderen Ländern, Kontinenten nach Ostdeutschland kamen, wie sie hier die Gesellschaft, Arbeitsbedingungen, aber auch Kultur verändert haben, spätestens dann wird es klar, dass die ökonomischen und politischen Verflechtungen viel komplexer sind, als dass man sie rein sozusagen aus einer europäischen oder westlichen Perspektive erzählen könnte.
Zum Jubiläum eröffnen Sie morgen die neue Sammlungsausstellung Things That Were, Things Again. Der Anspruch war, die Schau klimaneutral umzusetzen. In Ausstellungen laufen ja üblicherweise Klimaanlagen, weil empfindliche Objekte durch eine gleichbleibende Temperatur geschützt werden müssen. Wie haben Sie die energetischen Herausforderungen gelöst?
Wir haben eine Auswahl an Werken getroffen, die wir auch ohne Klimatisierung der Ausstellungsräume zeigen können. Anstattdessen streben wir eine mechanische Lüftung an, beziehungsweise wir zeigen Arbeiten, in denen Alterungsprozesse, also zum Beispiel die fortlaufende Belichtung von Fotopapier oder eben auch Verrottungsprozesse wie in der Arbeit von Dan Peterman, die aus einem Kiosk besteht, an dem man Obst von Fallobstwiesen oder eben auch aus solidarischer Landwirtschaft verzehren kann, und all die Äpfel und Birnen, die dann übrig bleiben und verrotten, zeigen eben auch diese organischen Transformationsprozesse. Das heißt, wir haben vor allem sehr viel dazugelernt in dieser Ausstellung. Die Galerie verfügt auch über einen großen Garten. Im Garten wird aktuell eine Kenaf-Plantage angelegt. Kenaf ist ein Malvengewächs, was besonders viel CO2 absorbiert. Und wir wollen eben diese Eigenschaft dieser Pflanze erkunden, zusammen mit der Initiative Lokaltextil, die eben aus pflanzlichen Fasern auch Textilien herstellt und damit auch auf einen ganz wichtigen Aspekt der sächsischen Industriekultur eingeht, nämlich der Textilproduktion und der Verarbeitung von verschiedenen Ressourcen, aus denen man Textil gewinnen kann.
Noch kurz ein Wort, Frau Soljom, zur Ausstellung selber. Der Titel ist Things That Were Are Things Again, also frei übersetzt Dinge, die es gab, sind wieder Dinge oder sind wieder da. Liegt ja nahe, dass es um Kreisläufe geht, also vielleicht auch die eigene Geschichte?
Ja, das ist ganz interessant. Noch bevor es ein Ausstellungshaus für die GFZK gab, hat Klaus Werner eine Vision formuliert, und er sagte, dass die ökologische Nachhaltigkeit der Galerie für zeitgenössische Kunst sicherlich auch ein Messwert sein wird für den Erfolg dieser Institution. Das heißt, wir sprechen hier von den frühen 90er Jahren, und für ihn war eben auch ganz bewusst, dass in einer postindustriellen Zeit, wo nämlich die Textilproduktion, wo der Braunkohleabbau zum Stillhalten kommen, auch ganz andere Lebensweisen notwendig sind. Und deswegen stellte er die Ökologie schon ganz früh ins Blickfeld dieser neuen Institution. Man muss sagen, dass diese Ideen sehr progressiv waren, nicht nur wegen dieses ökologischen Ansatzes, sondern auch, weil er die GfZK immer auch als ein offenes Haus gedacht hat, in dem Künstlerinnen und Künstler mit unterschiedlichen gesellschaftlichen Teilöffentlichkeiten aktiv in Verbindung treten, wo man eine Kultur der Teilhabe und der Mitbestimmung, Mitgestaltung lebt.
Die Leipziger Galerie für zeitgenössische Kunst feiert ein Jubiläum und die Eröffnung einer klimaneutralen Ausstellung. Über beides habe ich am Abend mit der Direktorin Franziska Soljom gesprochen. Ihnen ein schönes Fest morgen.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, hat fehlende Konsequenzen aus den Vorfällen bei der Documenta in Kassel im vergangenen Jahr beklagt. Man brauche für die Zukunft ernsthaftere und überlegtere Ansätze, wie man die Kunstfreiheit und den Kampf gegen Antisemitismus in Einklang bringe, erklärte Schuster am Abend in Berlin. Die 15. Ausgabe der alle 5 Jahre stattfindenden Weltkunstausstellung stand 2022 wegen antisemitischer Darstellungen in der Kritik. Schuster bekräftigte, dass es dazu kam, sei nicht aus heiterem Himmel geschehen. Für ihn stelle sich die Frage, inwieweit dieser Skandal nicht hätte verhindert oder in seiner Wirkung ganz anders hätte wahrgenommen werden können, hätte man rechtzeitig auf Hinweise gehört und vor allem reagiert. Das Schauspiel Frankfurt hat für die kommende Saison eine 100%ige Frauenquote in der Regie angekündigt. Dem Theaterportal Nachtkritik.de zufolge wurde die Entscheidung mit den tragfähigen und kontinuierlichen Arbeitsbeziehungen zu den Künstlerinnen begründet. Darunter sind Claudia Bauer, Matthäa Kolesnik, Felicitas Bruckner und Lilia Rupprecht. Das Schauspiel Frankfurt war in der Spielzeit 2017-18 noch dadurch aufgefallen, dass ausschließlich Männer inszenierten. Eine 100%ige Regiefrauenquote ist in der jüngeren Theaterhistorie nicht ohne Beispiel. 2018 entschied die Karlsruher Schauspieldirektorin Anna Bergmann, nur mit Regisseurinnen zu arbeiten. Das New Yorker Metropolitan Museum of Art will die Herkunft von hunderten Kunstwerken prüfen, die möglicherweise aus ihren Herkunftsländern gestohlen worden waren. Dazu werde das Met zusätzliche Provenienzforscher einstellen, teilte Direktor Max Hollein mit. Erst am Dienstag hatte die New Yorker Staatsanwaltschaft 2 antike Steinskulpturen aus der Sammlung des Met an China zurückgegeben. Das Museum werde insbesondere die Teile überprüfen, die von inzwischen umstrittenen Kunsthändlern stammten, erklärte Hollein. Die Sammlung des Metropolitan Museum of Art umfasst insgesamt 1,5 Millionen Objekte. Die auf die Sowjetunion und Russland spezialisierte französische Historikerin Hélène Carrère-Doncourt erhält den spanischen Prinzessin von Asturien-Preis in der Sparte Sozialwissenschaften. Das Werk der 93-Jährigen stelle einen der wichtigsten Beiträge der vergangenen Jahrzehnte zum Verständnis und Wissen über die Sowjetunion und Russland dar, schrieb die Stiftung Prinzessin von Asturien. Die Preise gelten als Spaniens Nobelpreise. Sie werden alljährlich in 8 Sparten vergeben und sind mit jeweils 50.000 Euro dotiert.
Das waren die Kulturnachrichten von Christian Neugebauer. Der Umgang der Documenta-Leitung mit antisemitischen Botschaften auf Bildern, Bannern und im Film hat letztes Jahr sehr deutlich gemacht, wie schwierig es ist, herabsetzenden Stereotypen entgegenzuwirken und ein wirklich breites Bewusstsein für die vielen Facetten eines menschenverachtenden Denkens zu entwickeln. In der Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz wurde heute über Judenhass unter dem Deckmantel der Kunstfreiheit diskutiert. Sebastian Engelbrecht hat die Debatte verfolgt.
Die Documenta 15 im Sommer vergangenen Jahres war ein Schock für viele Beobachter. Offen zur Schau getragener Antisemitismus. In einem gesellschaftlichen Kontext, in dem Aufklärung und Toleranz eigentlich zur Grundausstattung aller Akteure gehören. In einem Zelt am Ufer des Wannsees, im Garten der Gedenkstätte zur Erinnerung an die Wannsee-Konferenz, bemühen sich jetzt Wissenschaftler und Intellektuelle, dieses bislang wenig beachtete Phänomen zu beleuchten. Der Antisemitismusbeauftragte des Landes Berlin, Samuel Salzborn, erinnert daran, dass Juden, dass Israelis auch im deutschen Kulturbetrieb immer wieder offen diskriminiert werden.
Wir haben ein Problem mit Kunstfreiheit, nämlich dann, wenn es darum geht, dass israelische Künstlerinnen und Künstler, jüdische Künstlerinnen und Künstler von ihrer Partizipation ausgeschlossen werden. Das erleben wir auch immer wieder in Berlin, dass es durch die antisemitische BDS-Kampagne Versuche gibt, Auftritte von Künstlerinnen und Künstlern zu verhindern, andere Bereiche der Kultur zu beeinflussen.
Die BDS-Initiative boykottiert Israel als Ganzes und die Israelis insgesamt. Das war schon bei der Documenta zu spüren. Die Kuratoren sympathisierten mit der BDS-Bewegung und israelische Künstler blieben außen vor. Auch in anderen linksliberal dominierten Diskussionen des Kulturbetriebs würden Juden diskriminiert, selbst dann, wenn es um die ethnische Herkunft, das Geschlecht und den sozialen Status gehe. Das beobachtet Anina Fichtner vom American Jewish Committee.
Die antirassistischen und identitätspolitischen Diskurse schließen in vielen Fällen Jüdinnen und Juden aus, als hätten diese keinen Anspruch, in Debatten um systematische Diskriminierung und Anfeindung Gehör zu finden. Ein Grund dafür ist, dass Jüdinnen und Juden als weiß gelesen werden, womit sie gleichzeitig als privilegiert und damit als quasi nicht diskriminierungsfähig verstanden werden.
Juden gelten nach Auffassung vieler im Kultur- und Kunstbetrieb als privilegiert, als Teil der herrschenden Klasse. Schon auf dem antisemitischen Bild des Künstlerkollektivs Taring Padi, das bei der Documenta Entsetzen hervorrief, werden sie klischeehaft antisemitisch auf die Seite des mächtigen Westens, der Polizeimacht und des Geldes gestellt, gegen den armen Süden und seine unterdrückten Völker. Schon seit etwa 3 Jahren kommt eine Konkurrenz der Erinnerungen hinzu. Das Erinnern an den deutschen Kolonialismus stellt das Gedenken an den Holocaust zunehmend in den Schatten. Die Shoah gilt für viele nicht mehr als größter Abgrund der Menschheitsgeschichte, sondern als einer von vielen Völkermorden. Dass auch hier Jüdinnen und Juden Privilegien unterstellt werden, meint Karin Stögner, Professorin für Soziologie an der Universität Passau.
Diese Zuschreibung von Privilegien findet sich natürlich ganz deutlich in der Erinnerungspolitik. Juden gelten als privilegiert, haben einen privilegierten Standort im westlichen Erinnerungsmarkt, wenn ich das jetzt vielleicht mal so sagen darf. Ihre Geschichte wird erinnert und das ginge angeblich auf Kosten der Geschichte anderer.
Der Ruf, Juden genössen Privilegien, ertöne besonders laut unter denen, die selbst privilegiert seien, meint Samuel Salzborn, der Berliner Antisemitismusbeauftragte. Er bezieht sich besonders auf die sogenannte Initiative Artikel GG 5.3 Weltoffenheit, die sich Ende 2020 zu Wort meldete. Sie befürchtete eine Einschränkung der Kunstfreiheit im Zusammenhang mit der Debatte um Antisemitismus und die Israel-Boykott-Bewegung BDS. Erste Vorschläge, wie Antisemitismus in Kunst und Kultur bekämpft werden könnte, macht Marina Czerniewski. Sie leitet das Kompetenzzentrum für Prävention und Empowerment.
Meine Hoffnung ist, dass die Kulturinstitutionen sich mit ihrem Verständnis von Antisemitismus beschäftigen, mit dem Beschwerdemanagement befassen. Und dass die nächste Documenta, aber auch andere Ausstellungen dieser Art einen anderen Umgang damit pflegen werden.
Einstweilen aber beobachtet Marina Czerniewski eine Verstetigung der antisemitischen Praxis in deutschen Kulturinstitutionen.
Kein guter Befund. Sebastian Engelbrecht berichtete von der Debatte, die heute in der Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz geführt wurde. Alle 2 Jahre lädt das Goethe-Institut mehrere 100 Teilnehmende aus der ganzen Welt zu einem Kultursymposium in Weimar ein. Dort sollen Ideen entwickelt und neue Netzwerke geknüpft werden. In den vergangenen Jahren ging es bei diesen Treffen um das Teilen und Tauschen, um Epochenumbrüche und um Routen, die neu berechnet werden müssen. Dieses Jahr lautete der alles verbindende Titel: Eine Frage des Vertrauens. Henry Bernhard hat das 3 Tage dauernde Festival für Fazit besucht.
Im Innenhof des Weimarer E-Werks, eines charmanten Industriedenkmals, stehen sich in 2 langen Reihen 40 junge Leute gegenüber, immer 1:1. Der Spielleiter vom Barometer des Vertrauens geht mittendurch und verkündet die erste Aussage.
I trust the authorities in my country. The government.
Das vielstimmige höhnische Auflachen zeigt an, dass wohl sehr viele der Teilnehmer den Behörden ihres Landes eher nicht vertrauen. Entsprechend viele Schritte treten sie auseinander. Die meisten Schritte zurück geht eine junge Frau aus dem Iran. Als sich alle wieder gegenüberstehen, sollen sie ihrem jeweiligen Gegenüber erklären, ob und wie weit sie den Behörden ihres Landes vertrauen. Die Kluft zwischen Armen und Reichen im Iran, die Auswirkungen der Präsidentschaft von Jair Bolsonaro in Brasilien, Black Lives Matter. Ein Gang die Reihen entlang eröffnet unzählige Themen aus dutzenden Ländern. Das Stimmengewirr repräsentiert die knapp 100 Länder, aus denen das Goethe-Institut zu seinem 4. Kultursymposium nach Weimar eingeladen hat. Thema in diesem Jahr: eine Frage des Vertrauens. Das ist ein weites Feld, muss auch die Präsidentin des Goethe-Instituts, Carola Lenz, eingestehen. Aber
es ist eine Chance, weil ich glaube, dass viele mit diesem Thema einfach spontan was verbinden. Also wir haben ja drei große Themenstränge. Das eine, dieses Vertrauen und Individuum. Das andere, Vertrauen im Bereich Gesellschaft, Politik und Medien. Und das dritte, Vertrauen bei Wirtschaft und Technologie.
Das Vertrauen als Grundlage aller Beziehungen wird auf Podien, in Vorträgen, in Filmen und Theaterstücken verhandelt. Im Podium zwischen Fakten und Fiktionen, warum wir Medien nicht vertrauen, diskutieren Journalisten aus Ägypten, Indien, der Ukraine und den USA darüber, wem sie vertrauen und wie sie selbst versuchen, Vertrauen herzustellen. Samad Bansai aus Indien, der als freier Journalist für internationale Medien arbeitet, erklärt seine Prinzipien des Medienkonsums.
I don't watch TV at all. TV is toxic. In general, they're just shouting.
Fernsehen schaue er gar nicht. Fernsehen sei toxisch. Dort würde nur geschrien. Er lese lieber, denn visuelle Medien würden keine Zeit zur Reflexion lassen. Aber, und das sei das Wichtigste, Bansai hat seinen Medienkonsum reduziert. Lieber weniger konsumieren und mehr nachdenken. Tiefe statt Breite.
So, written word, people I trust, and more depth rather than breadth.
Dina Abu Ghazala, eine Ägypterin, die lange für die BBC gearbeitet hat, hilft mit ihrem Start-up EJAB, jungen Journalisten aus Afrika und dem Nahen Osten, ihre Geschichten in internationalen Medien unterzubringen. Zum beiderseitigen Nutzen. Denn Berichte über den globalen Süden seien oft verzerrt und ungenau. Und lokale Journalisten zwar nah dran, aber oftmals schlecht ausgebildet.
So they pitching their stories, we filter based on the story itself and when we don't accept the story, we tell them why.
Die Journalisten aus dem Süden stellten ihren Ansatz vor, EJAB gibt Feedback, aussichtsreiche Geschichten entwickeln sie gemeinsam, suchen das beste Format. Veröffentlicht wird unter dem Namen der Journalisten. Diese lernen also, machen Erfahrungen, knüpfen Kontakte und verdienen Geld dabei. Das, so hofft Dina Abu Ghazala, helfe mittelfristig auch den Medien im globalen Süden und schaffe Vertrauen in Menschen und Medien. Um vertrauenswürdig berichten zu können, müssten Journalisten raus aus den Redaktionen, betont Angelina Karyakina, eine ukrainische Journalistin, auch im Krieg.
Journalists need to come out from their offices and be there, be on the ground. You need to be here to report.
Ein anderes Podium widmete sich der Frage, inwieweit Vertrauen in Europa angesichts des russischen Eroberungskrieges überhaupt noch vorhanden sei und wie es irgendwann wiederhergestellt werden könne. Wieder draußen im Innenhof des Weimarer E-Werks. 9 Leute stehen im Kreis auf einer etwa 5x5 Meter großen Holzplatte, die nur in der Mitte gelagert ist und so einen knappen Meter hoch über dem Boden steht, wenn sie im Balance ist. Das aber ist die nicht so leichte Aufgabe des Demokratiespiels. Es dauert viele Minuten, bis, mit vielen Absprachen und Versuchen, die Platte zu schweben scheint. Und offensichtlich geht es auch hier um Kooperation und Vertrauen.
Also ich habe gelernt, dass man aufpassen muss, wer jetzt wirklich wie viel Verantwortung tragen kann. Wenn alle sich zu viel bewegen, ist man einmal ganz rumgekippt.
Es geht um Miteinander. Eine kann ich führen und sagen, der mag das und sagen, man muss das verteilen, die Energien verteilen. Und dann auch spüren, wann die Sachen kippt und wer balanciert.
Am Schluss dann doch gelöste Stimmung beim Demokratiespiel. Henry Bernhard berichtete vom Kultursymposium in Weimar. Morgen geht es zu Ende. Wir sind längst nicht am Schluss angelangt. Ulrike Timm ist an der Reihe mit Leseeindrücken. Sie kennt die Feuilletons vom 12. Mai. Kurz vor dem Berliner Theatertreffen macht sich Rüdiger Schaper im Tagesspiegel Gedanken über das Verhältnis von Theater und Kritik und stellt die Gretchenfrage: Ist Kritik nicht mehr erwünscht? Lang her die Zeiten, als der Umgang von Kunst und Kritik so etwas sportlich-ironisches hatte. Aber Ironie scheint verschwunden, so der Tagesspiegel. Verlangt wird heute im Theaterbetrieb eindeutige Positionierung. Das klingt so anstrengend, moralin und, pardon, kunstfern, wie es wohl auch ist. Im Theater, so Rüdiger Schaper, arbeiten vielerorts die Guten mit der richtigen Botschaft und Kritik steckt häufig im Dilemma, Gesinnung beurteilen zu sollen. Da gerät man schnell auf die falsche Seite, wenn man den missionarischen Eifer nicht teilt. In der Frankfurter Allgemeinen macht sich Claudius Seidel Gedanken über Missstände beim Dreh für Film und Fernsehen, die nach dem Bekanntwerden seiner Alkoholeskapaden wohl trotzdem nicht nur ein Problem des Regisseurs Til Schweiger sind. Herrschen in der Branche nur Furcht und Schrecken? Sicher ist, dass zu knappe Budgets und zu enge Drehpläne die Stimmung drücken, die Manieren verderben. Und die FAZ wirft einen Blick ins Ausland, in die USA, wo es mindestens ebenso hart ums Geld geht und doch auch um Manieren. Bei amerikanischen Produktionen, davon schwärmen alle, sei der Umgang fairer, lässiger, respektvoller. Was nicht nur von den neuen, woken Höflichkeitsansprüchen kommt, es entspricht auch der alten Tradition Hollywoods, in der Arbeitsteilung wichtiger als persönlicher Ausdruck war. Wenn Billy Wilder inszenierte, dann waren die dunkel ausgeleuchteten Räume, die Licht- und Schattenspiele an den Wänden nicht unbedingt Belege seiner Inszenierungskunst. Die Kameraleute und Beleuchter des Studios wussten selbst, wie man solche Bilder schafft. Es war eher der Stil des Studios als der Billy Wilders. Das Talent und Können, sich unter solchen Bedingungen besser entfalten können, als wenn ein deutscher Regisseur, überfordert von den vielen Leuten am Set und dem vielen Geld, das auf dem Spiel steht, sich umso diktatorischer aufführt, oder wenn eine deutsche Fernsehredakteurin, die keinen einzigen eigenen Euro in die Produktion gesteckt hat, ihre Entscheidungen so selbstherrlich trifft, als wäre sie Superproduzentin in Hollywood, das sagt einem fast jeder aus der Branche. Soweit die Frankfurter Allgemeine. Die Süddeutsche Zeitung spricht mit Konstantin-Chef Martin Moskowitz, der sagt, er habe mit Til Schweiger darüber gesprochen, dass Alkohol am Set ein No-Go sei. Zitat: Wir haben uns die Hand drauf gegeben. Rückfrage der Süddeutschen: Kann man mit einem Suchtkranken per Handschlag vereinbaren, dass er nicht trinkt? Vielleicht sollten wir uns von der Süddeutschen Zeitung, die die Neoklassik genannte weichspülgedämpfte Hintergrund-Klavierspielmusik, die so viele Plattformen beherrscht, schönerweise Gebrauchsmusik-Punk nennt, noch einmal weit wegbegeben. Weg von Knatsch, Geschrei und Gesülz in die Stille zu den Bäumen. Bei der Performerin und Theaterfrau Juliana Oliveira spielen sie die Hauptrolle, denn manchmal haben Bäume plötzlich ganz viel zu sagen. In der Taz bedauert Oliveira, dass im Theater Bäume ja meist nur stille Nebenrolle oder schmückende Kulisse seien. Aber es gibt viele Bilder, zum Beispiel, dass sie alt sind und weise oder dass sie mit einer Piepsstimme sprechen. Manchmal sind sie auch ganz böse. Ob wir mit dieser Baumperformance nun im Reich der Poesie gelandet sind oder bloß im moralinsauren Haltungstheater, vermögen wir nach dem Taz-Artikel nicht zu sagen. Wir werfen Ihnen aber noch eine Titelzeile aus der Frankfurter Allgemeinen zu. Hier geht es um eine Ausstellung im Theatermuseum München, die sich den Exklusivaufführungen für König Ludwig II. Widmet. Überschrift tatsächlich: Die Hirsche bitte auf die Bühne.
Und das war Fazit mit Sigurd Brinkmann. Eine angenehme Nacht wünsche ich.